Ich werde mal das Licht löschen. Produktionen werden immer teurer, das läuft ja ins Geld.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, macht noch nicht das Licht aus, sondern an. Wir sind da für euch die nächsten 2 Stunden. Mit den aktuellen Kinostarts und mehr.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und da sind wir heute gut angestreten hier, auf jeden Fall gut aufgestellt mit Oliver, hallo.
Ja, hallo.
Mit Oliver, hallo.
Hallihallo.
Und mit Nicht-Oliver, hallo.
Hi, hi.
Ich bin auch Nicht-Oliver. Und der Flo ist auch Nicht-Oliver. Und der kommt auch noch nachher. Und dann geht's weiter hier mit den 2 Ollis und mit dem Rest zu Masters of the Universe, unter anderem heute in der Sendung.
Filmstarts der Woche.
Ja, mit diesen sehr feierlichen Klängen, möchte man sagen. Es klingt so irgendwie auf jeden Fall nach fiesen 70er Jahren.
Es klingt wie ABBA, don't ja, go wasting your emotions.
Ich wollte gerade sagen, Glamrock. Daran hat es mich auf jeden Fall erinnert, ja genau. Aber hier kommt noch Brian Mays Gitarre rein. Unverkennbar. Daniel Pemberton hat den Soundtrack gemacht mit Unterstützung an den Seiten von Brian May, der Soundtrack zu Masters of the Universe, der Film zum gleichnamigen Franchise von Mattel. Ja, das steht hier direkt am Anfang, großes Mattel-Logo und da ist dann auch irgendwie die Hoffnung da. Wir haben jetzt hier vielleicht irgendwie so einen legitimen Nachfolger von Barbie. Mal schauen, was daraus werden wird. 1987.
Hattet ihr auch vorher noch Spielzeugwerbung?
Da war ich noch nicht mit Kinosaal.
Nee, okay.
Ich fürchte, ich auch nicht.
Ja. Aber mir gab es vorher Werbung von Horrorfilmen. Aber ihr habt doch auch Spielzeugwerbung, richtig?
Genau,
von ihm und jetzt.
Genau, damit du noch schnell hier mit den Figuren dann zu Hause das alles nochmal nachspielen kannst.
Ich habe mir extra einen Flyer mitgebracht.
Muss ich dazu sagen, wir haben ihn um 22.55 Uhr gesehen. Da kommt keine Spielzeugwerbung mehr. Da lief sowieso sehr wenig Werbung um die Uhrzeit. Und es waren noch sehr wenig Leute da, die es in irgendeiner Form interessiert hätte. Aber dazu später vielleicht mehr. Wir wollen reden über die Realverfilmung von Masters of the Universe, war jetzt auch eine Weile in the making, oder?
So wie ich das nochmal so halb mitbekommen habe, glaube ich, seit 20 Jahren versuchen die einen neuen Film zu machen.
Ja.
Und ich glaube, Barbie ist das, was nochmal richtig gekickstartet hat.
Ja, also das ist das, die Rechte von dem Franchise, die wechselten immer mal von hier nach dort und sind jetzt schließlich bei Amazon gelandet. Es gab mal die Überlegung, auch für Netflix so einen Realfilm zu machen, der wurde dann irgendwann mal gekickt und da sollten die Darsteller mit rein. An dem Projekt an sich haben sie aktiv seit 2024 gearbeitet, ne, also mit Training, mit Vorbereitung, Pre-Production und dann irgendwann die Dreharbeiten, die sie primär in London durchgeführt haben, also beziehungsweise in den UK und dann irgendwann
Studios, überall nur Studios, glaube ich. Es waren, glaube ich, wenig Außenaufnahmen, oder?
Nee, ich habe mitbekommen, wir waren auch viel auf Island, sie waren in Europa allgemein viel unterwegs.
Also,
also schon auch viel Location und halt viel Sets auch gebaut, ja.
Genau, also Island wahrscheinlich dann eher so Establishment-Shots und die haben halt wirklich, das ist halt auch so das Großartige, halt viel Sets halt gebaut. Also meine Befürchtung war zu Beginn, wird einfach nur eine CGI-Schlacht und jein, aber der Film spielt sehr viel vor echten, realen Sets, vor halt in vielen geschlossenen Räumen, Burgen, Höhlen und so weiter und so fort, mit vielen Sachen, die halt wirklich echt gebaut wurden.
Mhm. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück an den Anfang. Wer war tatsächlich sozialisiert mit He-Man und hat damit gespielt in seiner Kindheit?
Wer outet sich als alt?
Naja, also, man kann das auch später nachholen.
Ich hätte gehört, aber ich mochte die weichen Köpfe nicht. Das fand ich haptisch so unangenehm, dass ich die nie benutzt habe.
Also mit der Serie vertraut, ja, aber das Spielzeug direkt nie gespielt. Also irgendwie hat man immer nur gewusst, dass die Serie existiert, also die Zeichentrickserie, aber irgendwie das Spielzeug hatte ich nie.
Mhm. Lustigerweise hatte ich was von dem Spielzeug aus den 2000ern. Aber die Serie oder sowas habe ich nie gesehen.
Nochmal
es gab mehrfach Revivals, auch Anfang der 2000er, in den
90ern. Aber Oliver ist Fan, glaube ich.
Also ja, ich hab mit dem Spielzeug auch nie wirklich nie gespielt. Das ist, ich war dann mehr so in Richtung Star Trek. Ne? Also meine Figuren, die waren dünner. Und aber ich habe einen Freund, der ist He-Man-Fan in den höchsten Tönen gewissermaßen. Er hat sämtliche Figuren zu Hause und Burgen und alles natürlich noch original verpackt. Und er fiebert auch diesem Film bereits schon entgegen, wie ein Kind Weihnachten entgegenfiebert. Und er ist auch wahnsinnig gehypt. Ne? Er war dort mit seiner Frau, die sie ist mitgegangen. Ne? Sie hat sich für ihn sehr gefreut. Und er hat nun mittlerweile auch schon angedroht, dass ich den Film noch ein paar Mal im Kino anschauen wird und auch die 4K-Edition für zu Hause erwerben wird, wenn sie denn dann rauskommt.
Ja, und das, glaube ich, kann man auf jeden Fall schon fast als Fazit vorweg schicken. Der Film ist definitiv was für Fans und man merkt, dass Travis Knight Fan ist. Ja. Der Regisseur dieses Films, ich für meinen Teil, das kann ich vielleicht noch kurz anschließen, bei uns in meiner Jugend gab es Lager, mehr oder weniger. Und das Masters of the Universe Lager oder auch das Transformers Lager war mir eigentlich eher fremd. Das war so das amerikanische Spielzeug, das war mir irgendwie nicht so wirklich nahe. Eher die europäischen oder die japanischen Sachen, die waren für mich dann eher da. Ich habe natürlich die Serie auch immer wahrgenommen als Zeichentrickserie auf Tele 5 und Co. RTL lief sie ja auch noch früher. Aber war wirklich eher nicht so meins. Und ja, das ist sicherlich auch eine Voraussetzung, die man haben sollte, wenn man sich in den Film reinbegibt, dass man da in irgendeiner Form etwas mit zu tun hat oder was anfangen kann. Wobei der Film ja schon auch Neues macht. Also er erzählt ja jetzt nicht so die klassische Geschichte der Serie irgendwie nach. Also die spielt ja wirklich ausschließlich eben auf Eternia, also diesem Fantasieland.
Ja, ich wollte nur noch anmerken, ich habe, also so wie ich das mitbekommen habe, sind auch viele Fans, also die Leute, die das als Kind kannten, teilweise auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen und fanden nicht so durchweg begeistert. Ich als jemand, der damit nicht so viel ankommen konnte, bin heute tatsächlich nicht der Stinkstiefel, sondern hatte eine sehr große, gute Zeit. Mhm. Neben Lars, der...
Ist natürlich schwierig, ne? Du kannst ja Fans eigentlich immer nur vor den Kopf stoßen, ne? Aber man merkt, wie gesagt, das ist das, was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass Travis Knight Fan das ist, glaube ich.
Und zu dem Verdikt bin ich auch gekommen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Travis Knight jetzt, nachdem er sein anderes Kinderspielzeug verfilmt hat mit Bumblebee, wo ja die Leute auch sehr begeistert eigentlich waren, ich auch hier wieder sagen würde, man merkt, dass der Typ einfach in den 80s aufgewachsen ist und da, glaube ich, sehr viel Bock einfach drauf hat und seine Kinderspielzeuge jetzt verfilmen darf. Und ich hatte auch irgendwie, ich war überrascht, wie gut mir das alles gefallen hat, aber im Nachhinein denke ich mir auch so, ich liebe auch Flash Gordon und ich finde tatsächlich, dass der Film das für mich ziemlich gut geschafft hat, das ein ähnliches Feeling zu transportieren, auch was die Bilder angeht und sowas, dass er sich traut, auch so bunt zu sein und dieses Sword and Sorcerer in Space Quatschzeug zu machen in einem Ton, der sich nicht komplett drüber lustig macht. Klar, der hat auch augenzwinkernde Momente und sowas, aber ich finde, er schafft es immer schon, den Ton richtig zu treffen, sich in Richtung Momenten ernst zu nehmen und gleichzeitig Gags zu machen, dass ich sehr überrascht war davon.
Da müsste man jetzt direkt schon anschließen quasi mit unserer eigenen persönlichen Meinung und dem etwas entgegensetzen, aber ich wollte eigentlich erstmal auf die Handlung eingehen, ihr Lieben.
Ja, genau.
Wer möchte das denn vielleicht gerne mal machen?
Genau, also der Film startet in Eternia, eben dieser Fantasiewelt oder diesem Fantasieplaneten, wo Zauberer und Drachen und magische Sachen halt tatsächlich real sind und existieren. Und der kleine Adam, der ist der Königssohn, hier ein kleiner Junge, ne, der hat so ein bisschen Schwierigkeiten, so seinen Vater zu beeindrucken. Der will auch irgendwie versuchen, dieser Kämpfer zu sein, kriegt er allerdings nicht hin. Und als dann schließlich die Bösen in Form von Skeletor und seinen Schergen das Schloss angreifen und die Familie, die Königsfamilie gefangen nehmen, gelingt Adam schließlich die Flucht durch ein magisches Portal, was halt dann da ist, zur Erde, samt natürlich dem magischen Superschwert und wächst dann halt dort auf und findet sich dann 15 Jahre später in der Personalabteilung eines Unternehmens wieder, ne? Und wo er dann eher auf Konflikt Lösungen spezialisiert ist auf friedliche Art und Weise als halt mit dem Umgang mit dem Schwert. Und allerdings, er sucht dann sein Schwert, das hatte er verloren aus Gründen, nun hat er es dann wiedergefunden irgendwann und dann kehrt er zurück nach Eternia, wo er dann schließlich seinem Schicksal begegnet, zu Heeman wird und die und Skeletor und seine Schergen dann halt bekämpft. Ich weiß nicht, ist es zu viel gespoilert, wenn ich sage, er ist erfolgreich?
Ich glaube, das kann man sich schon mehr oder weniger denken, wie so vieles in diesem Film. Wie gesagt, das Überraschende war ja definitiv, dass hier eben diese Echtweltkomponente noch mit hineinkommt. Ne? Haben sie sich wahrscheinlich auch irgendwie gedacht, das hat gut funktioniert bei Barbie. Das machen wir jetzt hier nochmal in einer anderen Form. Wobei, so viel anders ist es jetzt auch nicht. Es ist halt schon irgendwie ein Seiten mit Seitenhieben gespicktes Reflekt der Gegenwart, mehr oder weniger, was dann da abgebildet wird in diesen Realweltsequenzen. Aber so richtig Gas gibt der Film ja eigentlich dann, wenn es nach Eternia geht, oder?
Ja. Also ich habe auch gar nichts, jetzt mal kurz noch vorweg mein Fazit. Also ich hatte mit der Serie nichts am Hut und ich habe einfach für mich gemerkt, das war irgendwie wahrscheinlich was, damit Spielzeug verkauft wurde, weil irgendwie Charaktere, Outfits und Look, es war so drüber überall. Das kann nur für Spielzeugmarketing genutzt worden sein, weil irgendwie passte das alles so überzogen nicht zusammen, aber im Großen und Ganzen war es dann wiederum unterhaltsamer Quatsch. Also ich war unterhalten, für mich war der Film ein Stück weit zu lang, aber ja, es war
super, dass ihr alle irgendwie jetzt schon das Fazit macht hier. Ja, wir sind noch in der Besprechung, ihr Lieben. Nicht, wir reden gleich noch darüber, wie lang der Film ist.
Ich wüsste jetzt gar nicht, wurde ja schon ganz viel erzählt. Für mich kam zu wenig Battle Cat vor, auf die habe ich mich gefreut.
Ja.
Die fand ich in der deutschen Variante blöde synchronisiert. Das fand ich nicht so passend für eine Katze, aber ich weiß nicht, wie die Katze im Comic hieß oder gesprochen hat.
Battle Cat, ne? Die Animation von Battle Cat wäre wahrscheinlich auch zu teuer gewesen. Ne? Die mussten irgendwann Geld sparen. Also hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie...
Ja, aber das passt schon ganz gut damit rein. Was dieses Spielzeugding anbetrifft, ist es halt eher andersrum. Ne? Nee, dass das Spielzeug verkauft werden soll durch den Film.
Nee, also das war die He-Man ist eine dieses Franchises, wo sie erst die Idee fürs Spielzeug hatten und sich dann überlegt haben, wie können wir das verkaufen und deswegen eine Serie gemacht haben.
Ja, aber wir reden ja jetzt gerade über den Film. Also, dass die Kostüme im Film so drüber sind, dass man da das Spielzeug verkaufen will. Es ist halt eher andersrum. Ich glaube,
Aki meinte schon eher die Ursprünge davon.
Okay, das stimmt,
auch, was die so anhaben und auch eben die Figuren und dieser Ram-Man und
Fisto.
Ja, da waren lustige Sachen mit dabei. Es ist ein unterhaltsamer Film.
Give him head, Ram-Man.
Ja,
Fisto hat alles gefistet.
Der Look hat gefetzt. Es war auch lustig, dass die dann in der echten Welt waren und wie einer Frau beim Dinner so seine Lebensgeschichte erzählt. Aber ja, man kann es gucken, man muss es aber auch nicht gesehen haben, finde ich.
Sie haben in dieser echten Welt ja auch irgendwie noch die Anspielung untergebracht an irgendwie die Entstehung davon. So, also das ja alles nochmal... dieses Thorak-Ding und sowas. Da sind ja ganz viele Kleinigkeiten einfach drin, auch um
Fanservice ist da drin auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal auch reichlich. Also da wird schon jeder viel entdecken, der früher selber damit gespielt hat oder die Serie halt eben verfolgt hat. Oliver.
Ja, es wurde jetzt schon sehr viel gesagt. Also man merkt einfach, es ist ein Film, der basiert auf Spielzeug. Okay, es hat einfach irgendwie immer wieder Momente, die total heiter sind, aber irgendwie die Action stimmt dann auch. Ich fand es zum Beispiel ein bisschen lustig, dass, ich meine, in der Originalserie ist ja Prinz Adam durchaus dann doch eher, auch wenn er nicht He-Man ist, ziemlich schmächtig. Und in dem Film, da tun die ja alle so, als ob jetzt der jetzige Adam, der Schauspieler heißt ja Nicolas Zahn.
Galatin.
Wer ist denn dieser mickrige Typ oder so, sagen die ganze Zeit.
T-Shirts, dabei sieht er Sweatshirts,
dabei sieht
alles
er,
weit.
Ja genau, dabei sieht man einfach, der hat darunter, der ist doch total gut trainiert, was soll denn der Quatsch? Ja. Und wenn er zu He-Man wird, dann hat er einfach sein Shirt aus. Also das fand ich zum Beispiel ein bisschen albern und auch ein bisschen lustig. Ja, aber
das spiegelt sich auch wieder in der Serie jetzt wieder, in der 80er-Jahre-Serie, da ist dann Adam, kommt dann auch immer so an und ist ja schmächtig, aber du kannst übelst diesen muskelbepackten Körper sehen, der hat halt einfach nur Kleidung an, das ist alles.
In der Serie ist er ja, da haben sie es ja, in der Zeichentrickserie meinst du jetzt?
In der Zeichentrickserie.
Ja, da war der ja eher, Ja, war der ja eher mickrig, wenn er nicht He-Man nee, war. Nee, doch. Der war eher dünn. Nee, der auch. Auch jetzt im... also, so habe ich es in Erinnerung, auch jetzt im Revival, da hatten sie doch auch...
Im Revival hatten sie das von Kevin Smith, da hatten sie das hingekriegt.
Ja, aber in jedem Fall, du kannst ja kurz suchen, ich lasse mich auch gern, wie sagt man, du kannst auch gern die Wahrheit suchen, wenn ich irre, aber ich glaube es eigentlich nicht, aber ja, aber sonst, ja, was soll man sagen, schöne Effekte. Ich habe zwischendurch mal gedacht, dem Film hätte ausnahmsweise vielleicht sogar 3D ein bisschen gut getan, weil das war mit der Welt und den ganzen Schwingereien von Schwertern und jetzt sehe ich es, du hast tatsächlich recht, der sah ja tatsächlich auch so aus. Ach, lustig. Ja. Da habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich habe das irgendwie, mein Gehirn hat das irgendwie mit dem Revival überspielt.
Das hätte zu viel Geld gekostet, ja, damals man, jedes Mal einen Tose zu
haben. Man muss auch dazu sagen, ne, also wenn er die Macht von Grayskull beschwört, dann... Also, das ist ja.
Kriegt sein Magical Girl Transformation Moment.
Ja, ne?
Great. Liebes.
Ja. Und dann irgendwie, also ich meine, so es ist ja nicht mal eine Heldenreise hier so richtig. Es ist ja wirklich nicht mal irgendwie so ein Coming of Age oder ein Coming of Hero oder so, sondern es geht halt wirklich so schnipp, ne? Und dann ist er halt eben der Mann mit dem Selbstvertrauen und dem Schwert und dem Sixpack.
Ich weiß nicht, also ich fand nicht, dass das so schnell ging oder sowas. Ich fand vor allen Dingen interessant, was sie aus dieser ganzen Figur gemacht haben. Dem Typen, der indoktriniert wird mit, du musst ultra krass, ultra männlich und sonst was sein. Der sich den Namen He-Man ausdenkt, hin zu lass mal Konflikte ohne Gewalt lösen zu versuchen. Also am Ende puncht er trotzdem Leute, keine Frage. Aber allein, dass er hingeht und der ganze Approach eigentlich ist, ich möchte auf Gewalt verzichten, fand ich eigentlich schon ganz gut. Und ich sag mal so, ich musste auch sehr lachen, als er im Fitnessstudio steht an den Hanteln und irgendwie so tut, als könnte er die nicht heben, weil ich so denke, Bro, ich sehe, dass sein Hemd fast platzt.
Ja, ja, vor Bizeps.
Dafür hat er dann was Süßes mit Katzen drauf angehabt.
Ja, also ich fand es besser, als er nicht so viel anhatte, gebe ich schon zu. Ja.
Aber ich auch.
Nee, diesen Ansatz, ganz kurz dazu, diesen Ansatz von wegen, ne, ich mache jetzt hier, versuche einen auf Konfliktlösung zu machen halt, ne, und versuche halt irgendwie nicht alles mit den Fäusten zu klären oder so oder mit dem Schwert. Funktioniert ja überhaupt nicht. Also ja. Es funktioniert ja nicht, also es ist ja im Ansatz quasi schon tot.
Aber ich fand das alles sehr gut. Diesen Spruch dann in den Roll Credits so geil. We have the power. Do we solve the conflict?
Das fasst es zusammen.
Aber das stimmt, die Thema. Also ich finde auch, das Thema des Films kommt nicht rüber. Also er hatte ja dann wirklich dieses Thema, aber ich finde, also ne, dass er irgendwie auch versucht, das irgendwie über mehrere Figuren zu zeigen, aber das war irgendwie nicht so ganz drin. Also auch dieses Thema, es ist nicht wichtig, es ist wichtig, wer du bist und nicht, was du wirst, das ist sehr oberflächlich behandelt. Also das geht irgendwie nicht so rein, finde ich.
Ich habe, glaube ich, wieder einen anderen Film gesehen.
Einfach. Also ich habe mich reingesetzt, ja. Ich war wirklich, mal ganz kurz hier, noch mein Fazit zum Besten zu geben. Ich habe mich reingesetzt, war völlig ergebnisoffen. Ich mag die Filme von Travis Knight, vor allen Dingen halt eben Kubo, aber auch was er sonst so macht mit Leica und mit generell halt irgendwie den ganzen Stop-Motion-Geschichten, die er macht. Bumblebee fand ich ganz okay. Muss ich sagen, war in Ordnung, war der beste Transformers-Film. Immerhin, das hat er auf jeden Fall hingekriegt, aber auch mit Transformers hatte ich sonst nicht so viel zu tun. Und deswegen war ich da durchaus ergebnisoffen und gespannt und da lief die Musik, ne, und dann irgendwie der Vorspann und das sah schon alles irgendwie nett aus und auch besser aus CGI-mäßig, als ich gedacht hätte, in jedem Fall so mit der Vorgeschichte und allem. Und dann saß ich da wirklich völlig ratlos drin für die nächsten 140 Minuten. Der Film ist, wie du gesagt hast, Aki, viel zu lang. Und zum einen hat mich gestört, dass er wirklich nichts Neues erzählt. Also er macht wirklich eine Sequenz mehr oder weniger nach der anderen, die es in der Form oder anders schon unzählige Mal im popkulturellen Kino gegeben hat, so. Also er erzählt wirklich da nichts Neues. Er erzählt nach der Blaupause mehr oder weniger, wie man so eine Heldengeschichte erzählt. Und dann gibt es halt eben immer wieder, und dann nimmt er sich für mich halt irgendwo zu ernst. Also ich hätte mir mehr Comedy Relief quasi gewünscht, dass man hier gerade irgendwie versucht, das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen und vielleicht halt auch ein bisschen halt irgendwie zu karikieren. Die Momente gibt's natürlich schon irgendwie zwischendurch. Die sind allerdings ziemlich flach geraten. Klar, wenn man sich halt irgendwie über Witze wie Fisto, der wirklich mehrfach zelebriert wird in diesem Film. Ja, da muss man alleine schon wieder beim Namen, müssen ja schon einige wieder lachen. Wenn man sich darüber begeistern kann, dann ist es vielleicht der Film für euch. Ich muss sagen, mir ging es halt irgendwann auf den Keks. Vor allen Dingen, natürlich, wenn man halt hier einen Film hat, der FSK 12 ist und dann vielleicht halt hier und da mit einigen Gags auch eher eine ältere Zielgruppe anspricht, dann, ne, gut, sei ihm gelassen irgendwo in der Form. Also auf jeden Fall die Tatsache, dass ich nichts Neues gesehen habe, aber dann halt immer wieder Sequenzen hatte, wo irgendwo versucht wurde, eine Tiefe, eine menschliche Ebene, diese Gespräche mit Man of Arms halt, ne, reinzubringen, wo ich echt auf die Uhr geguckt habe, wo ich halt wirklich mir dachte, wann ist das jetzt vorbei? Wann kommen wir wieder zum nächsten Kampf? Denn die Kämpfe sind wirklich gut inszeniert und sind wirklich actionreich und gut gemacht so, aber dazwischen ist einfach für mich viel zu viel Leerlauf und die Figur selbst funktioniert für mich überhaupt nicht.
Das ist sehr schade. Ich will von Anfang an drauf eingehen. Erstmal Travis Knight, ja, großartig, bestes Nepo-Baby in ganz Hollywood. Der Mann, der mit dem Knight-Geld einfach machen darf, was er möchte mit Leica. Das ansonsten, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich einfach einen anderen Film gesehen, weil ich finde, für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich finde, also gerade verglichen vor zwei Wochen hatten wir Mando und Grogu, der für mich einfach so viel flacher und beschissener auch aussah und auch nicht wirklich was Neues, finde ich, gemacht hat. Ich fand das hier sehr viel schöner, wie einfach auch embraced wird, dass man einfach was Buntes, Quatschiges ist. So, ich glaube, Olli und ich sind uns auch einig, dass der Tonfall sehr gut gepasst hat zwischen wir versuchen hier diese ganzen Männlichkeitsideale teilweise zu brechen und irgendwie auch uns drüber lustig zu machen, gleichzeitig mit, wir nehmen aber das Franchise irgendwie auch ernst. Deswegen, ja, ich finde es ganz gut, dass es nicht sich zu sehr drüber lustig gemacht hat und irgendwie eine komplette Parodie von sich selbst ist, sondern sich selbst in dieser Welt ernst nimmt und trotzdem versucht, was irgendwie ein bisschen progressiver einfach zu sein.
Ich fand sogar, dass ich hätte es sogar gut gefunden, wenn der Film sich Ticken mehr ernster genommen hätte sogar. Also für mich hat er mitunter so die Grenze zur Parodie schon durchgebrochen. Ich meine, und das Einzige, wo ich bei dir bin, Lars, ist, dass er halt echt zu lang ist. Ne? Also der quatscht halt insbesondere in der ersten Hälfte massiv um den heißen Brei herum. Und bei 2 Stunden 20 Minuten hätte sie 20 Minuten auch runterkürzen können. Das hätte jetzt nichts gebracht, aber ich fand, das hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber ich fand jetzt, zum Schluss hat das für mich echt gepasst. Das war zum Schluss ein rundes Erlebnis. Ich bin mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Ich habe mich gefreut, diesen Film jetzt gesehen zu haben. Ne, und auch so diese Kernszenen, wo er dann sein Schwert in die Luft hebt und dann dieser Machtspruch kommt, ich habe die Macht und so bei der Power of Grayskull und so. Das war schon so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, ne? Also, ja. Also vielleicht bist du auch einfach nur zu intelligent für diesen Film.
Wenn man Fan ist, vielleicht. Also ne, dann hat man sicherlich dieses Gänsehautgefühl durchaus. Also,
ich du war kein Fan und hatte trotzdem Gänsehaut.
Ich weiß, du sagst ja auch, dass wir im unterschiedlichen Film gesessen haben, obwohl wir nebeneinander saßen. Also für mich, muss ich sagen, kamen diese 2 Stunden 20 Minuten lang deine Begeisterung in keiner Weise rüber. Aber du bist vielleicht auch einer, der innerlich sich freute.
Das auf jeden Fall. Und es war sehr spät. Ich muss zugeben, ich war das während des Films, dachte ich mir auch zwischendurch so, Mensch, irgendwie dauert es schon lange. Und ich habe erst nach dem Film halt gesehen, dass der so lang ist. Und war dann so, kein Wunder.
Deswegen dauert es zu lange, ja.
Er ist halt auch einfach lang und er nimmt sich die Zeit.
Aber am besten sind natürlich die Filme, bei denen man es nicht merkt, dass sie so lang sind.
Ich saß auch bei des Tabs drin und dachte mir so, Mensch, das sind lange 100 Minuten und habe danach festgestellt, es sind 140.
Es muss halt einfach irgendwie mittlerweile sein, ne, die 2-Stunden-Marke zu durchbrechen in jedem Fall. Ich habe jetzt keine Ambitionen, das Ganze jetzt hier mit Grogu zu vergleichen in der letzten Woche. Das war sicherlich eine größere Enttäuschung auch für mich. Für einen Film, von dem ich ja, das war, genau, von euch war ja auf jeden Fall Positives zu hören letzte Woche. Aber für einen Film, von dem ich nichts erwartet habe, hatte mich doch enttäuscht. Und das ist schon bemerkenswert.
Ja, es passiert in den 140 Minuten dann einfach zu wenig, dass das die 140 Minuten ausgefüllt hat. Und was du eben auch gesagt hast mit den Blaupausen, da waren Szenerien in der Kirche, dachte ich, sind wir jetzt bei Mortal Kombat? In diesem Wald, dachte ich, sind wir jetzt bei Predator? In der Stadt, ja gut, auch in dieser Personalabteilung dachte ich, jetzt bin ich bei Severance gelandet, so auch für dem Verhalten der Leute. Also es war wirklich so viel immer wieder von irgendwas rauskopiert. Das war irgendwie so unindividuell und lustig.
Das ist aber viel auch tatsächlich He-Man. Also, ne, also die
Vorlage quasi
die
für die
Vorlage anderen und He-Man ist halt, ne, von 1983. Ja. Gut, das mit der Personalabteilung, das ist jetzt nicht original He-Man.
Da ganz kurz, da meine ich halt wirklich eher, wenn ich die Dinge schon gesehen habe, die Tatsache so, der stellt sich jetzt vor das Schwert und opfert sich. Ah ja, ja, der macht jetzt das, der macht jetzt das. Ich habe das halt alles, du konntest es alles 10 Meilen gegen den Wind riechen, halt, was als nächstes passiert. Weil du es halt schon, wer irgendwie 5 Filme gesehen hat, der weiß schon, was kommen wird.
Genau, aber die Musik hat gefetzt. Die Musik also die hat richtig gefetzt.
Ich habe auch und ist. Achso, ich würde sagen, und der Film hat noch für alle, die auch Hintergrundwissen so ein bisschen haben, einen sehr, sehr schönen Cameo. Der hat zumindest bei uns auch den Kinosaal so zum Beben gebracht. Aber wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen.
Fand ich halt wie alles irgendwie aufgesetzt.
Egal. Ja, ja. Ich bin jetzt ruhig. Wir kommen jetzt zum Schluss, glaube ich.
Ich will vielleicht noch so 2 Sachen erwähnen. Zum einen, der spielt in diesem Film, kommt ein Song, der eben auch The Masters of the Universe heißt. Und das hörte sich übelst an wie Queen. Und ich dachte, haben die vielleicht irgendwann mal so ein Lied gespielt, was ich noch nicht kannte? Und tatsächlich ist das ein komplett neu produzierter Song, auch von dem Gitarristen Brian May und eingespielt durch die Band The Darkness, nur falls es irgendjemand interessiert.
Okay. Weil die Princes of the Universe, den gibt's ja, den hören wir jetzt auch gleich. Das ist ja Queen und das ist ja, Flash Gordon, ne? Auch ein schöner Bezug. Ja. In jedem
und
Fall.
Und dann halt nochmal kurz auf Jared Leto einzugehen, der hier den Skeletor stiehlt. Ich denke mal, der Mann hat hier seine Rolle gefunden. Ne? Also man sieht sein Gesicht nicht, weil es ist eine CGI-Totenkopfmaske und es sieht gut aus an dieser Stelle. Und der hat sich ja echt da reingehauen. Der hat das in diese Rolle, der ist, habe ich so gelesen, der ist aufs Set gegangen und hat sein Gesicht mit Blut beschmiert. Damit
der Typ ist durch. So,
Und
es ist schade, dass er das Beste, dass er was sehr Gutes ist.
Ja, ist mit das Beste am Film tatsächlich. Also Skeletor war echt der Show-Stealer so, also der hat jede Szene halt irgendwo.
Aber auch Evil-Lyn, die fand ich auch gut.
Genau,
Bester Wortwitz übrigens, fand ich immer aller Zeiten, Evil-Lyn.
Evil-Lyn.
Das ist einfach gut.
Ich habe ungefähr 3 Tage gebraucht, bis ich das begriffen habe.
Besser als Fisto, auf jeden Fall.
Ja. Gut. Gespielt von Alison Brie, ganz prima.
Ja. Damit schließen wir.
Ja, geht da rein.
Oder nicht?
Wenn ihr einen She-Ra-Film sehen wollt, guckt euch den Film an.
Ist eine Entscheidung. Aber,
also bei uns im Kino, die hatten alle Spaß.
Ja, und die ich würde mal sagen, von den 4 Leuten, die bei uns im Kino waren, hatte Flo Spaß. Die anderen haben es zumindest nicht gezeigt.
Die saßen auch 100 Kilometer weg von uns.
Nee, einer saß vor uns.
Ja, aber. Die anderen saßen in der letzten Reihe und haben
100 Kilometer vor.
Deutsches Publikum zeigt das nicht so, wenn sie Spaß haben.
Ja, das stimmt, genau, richtig.
Jetzt mach Queen an.
Ja. So, jetzt mach mal Queen an, genau. Das ist, glaube ich, das Beste am Film, auf jeden Fall die 80er Mucke. Hier kommt Princess of the Universe. Here
we are. Habt ihr ein Pferd für mich? Wenn ich mich hier so umsehe, dann sind nur 3 da. Was sollten wir denn tatsächlich 1 vergessen haben? Ihr habt 2 zu viel.
Filmstarts der Woche.
So, ihr Lieben, es gibt noch was, über das wir reden müssen in dieser Woche, und zwar über Scary Movie. Ist es tatsächlich irgendwie der 6. Teil?
Genau, ist der 6. Teil.
Ist das wirklich tatsächlich? Gab es schon 5 andere Scary Movies?
Ja, also an 1, 2, 3 kann ich mich sehr gut erinnern, 4, 5. Könnte ich jetzt nicht so
im
hergeben.
Teil 5 habe ich auch komplett irgendwie vergessen. Der gilt aber auch bis dahin als der schlechteste.
Ja.
Anstatt jetzt halt irgendwie zu sagen, so Scary Movie 666. Machen sie jetzt hier einfach nochmal, der Film heißt halt im Original Scary Movie.
Ja, Scary Movie. Genau, eigentlich im Grunde ist es ein Reboot von Teil 1 mit 9 Leuten. Weil eigentlich alle noch leben. Allen geht's gut, alle haben ihren Platz im Leben gefunden. Und Cindy, die wir auch aus dem ersten Teil kennen, die, also gespielt von Anna Faris, die ist auch wieder eigentlich so das Hauptziel des Ghostface-Killers.
Ja, Das ist eigentlich auch schon irgendwie die Handlung. Ja, also genau. Das ist das Ding mit dem Film, was eben auch so ein bisschen, also was den meiner Meinung nach auch so extrem schlauchig macht, also dass der so langsam ist. Die anderen Filme, die haben sich in ihrer Handlung ganz explizit an irgendeinem Film orientiert. Also beim ersten war es ja Scream, beim zweiten Geisterschloss, beim dritten Signs und beim vierten war es ja Krieg der Welten. Und dann sind die diesem Verlauf irgendwie auch gefolgt, also diesem tatsächlichen Filmverlauf von Filmen, die es schon gab. Aber in dem Fall ist das wirklich nur, ach, dieser Ghostface-Killer kehrt zurück. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auf irgendeinem anderen Film basiert. Ich habe die anderen Scream-Filme nicht gesehen oder so. Aber der Ghostface-Killer kehrt zurück und geht einfach wieder allen auf die Nerven. Und dann gibt es ständig irgendwelche, man kann es schon fast diese Sketch-Qualität nennen, Aneinanderreihungen von komischen Ereignissen, die sehr, sehr stark auf der Nostalgie, so sage ich mal, von dem ersten Film, und das war ja das, weshalb der erste Film damals so gut ankam, wegen diesem bescheuerten Ghostface-Killer, den sie da so parodiert haben. Und der ist jetzt, nach wie viele Jahre sind es jetzt, 23 Jahre oder was weiß ich, jetzt in diesem sechsten Film, und der wird jetzt einfach wieder überall reingepumpt und das soll irgendwie lustig sein und ja.
Also ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe den Trailer gesehen und fand den lustig. Ich weiß nicht, es trifft halt irgendwie meinen Humor und habe mich sehr gefreut. Aber man muss wirklich sagen, die Jokes aus dem Trailer waren schon so mit die besten. Wobei ich dem Film aber auch zugute halten will, dass er sehr viele Referenzen zu sehr aktuellen Horrorfilmen hat. Also was haben wir gesehen? Long Legs, Get Out war dabei, Megan.
The Substance.
The Substance, genau. Da waren gute, naja, wie du sagst, so Sketch-Referenzen zu diesen Horrorfilmen, die aber mit der eigentlichen Handlung so gut wie nichts zu tun haben. Die haben den so ein bisschen untermalt oder umspielt, aber man hätte auch einfach Scary Movie The Clip Show zu allen Horrorfilmen mal so einen lustigen Sketch machen können. Das wäre auch vielleicht gegangen, aber am Ende haben sie das gemacht, nur noch mit einer kleinen Mini-Handlung. Ja.
Genau, also in dem Sinne eigentlich eher nicht, eigentlich wenig sehenswert. Also ich würde auch sagen, ich würde fast sagen, der Film ist sogar fast speziell für Leute, die den ersten und vielleicht noch den zweiten Film kennen.
Und feiern, ja.
Ja, weil der baut einfach so stark darauf auf und es bricht auch irgendwie ständig die vierte Wand und ist irgendwie, oder was heißt ständig, aber er spielt auf jeden Fall darauf an. Und wir waren enttäuscht, oder? Also ich würde sagen,
doch. Also,
auf jeden Fall, ja.
Es war unterhaltsam. Ich habe jetzt nicht bereut, dass ich den gesehen habe, aber ich hätte es jetzt auch nicht verpasst, wenn der sechste Teil nie rausgekommen wäre. Also wir haben wieder Shorty, der dauerbekifft ist. Wir haben wieder Ray, der vielleicht schwul ist, vielleicht aber auch nicht, weil er will es ja nicht so zeigen. Und ja,
wen haben wir noch? Officer Doofy.
Officer Doofy ist dabei. Also das muss, aber doch, Officer Doofy fand ich eigentlich mit am lustigsten und seinen Sprüchen.
Wenigen,
das
Sachen,
war wirklich sehr, sehr nett. Der hat immer noch Corona-Angst.
Ja, stimmt. Ja, aber sonst bleibt wenig hängen. Also wirklich sehr, sehr viele Sequenzen. Also es fühlt sich dann auch lang an. Der Film geht, glaube ich, nur 85 Minuten. Ja. Es fühlt sich lang an, weil es sich einfach irgendwie so zieht und irgendwie nicht so rangeht und dann, ach, jetzt wieder, das ist lustig. Jetzt machen wir eine YouTube-Parodie. Nee, was war es? Irgendwie Instagram-Parodie oder irgendwas.
Ja, und am Ende wird dann aufgelöst, wer der Killer ist und dann kommt noch was hinten dran und dann noch eine Auflösung und dann noch eine Auflösung und dann ist der Film vorbei und hat dann immer noch so ein paar kleine Endsequenzen. Aber muss man gesehen haben, jetzt nicht zwingend, wenn man sieht, ist auch nicht schlimm. Also wenn ihr mal der Sonne entfliehen wollt, dann geht ihr halt ins Kino und guckt ihn euch an oder lasst es bleiben. Guckt da lieber was anderes.
Und der Humor ist manchmal wirklich, also ist, wie gesagt, es sind ein paar lustige Sachen dabei, aber manchmal ist es auch wirklich extrem derb. Also so unter der Gürtellinie derb. Also wo man dann wirklich, ich meine, dafür ist die Reihe so ein bisschen bekannt, aber irgendwie da war es jetzt wirklich, okay, wir zeigen jetzt mal wieder, dass wir was richtig Blödes machen und jemand schneidet jemandem den Schwanz ab oder so. Ja. Und es ist, ja, nicht
schwierig.
Mehr.
Ja, auch nicht, dieses auf dem Woken rumhacken und so. Ja. Ja, wie gesagt.
Schade.
Ja, also dabei, ne, bist du ja durchaus auch Spoofs sehr zugeneigt, ne? Wir hatten ja Feckham Hall.
Ja, den kann man, dann guckt euch lieber den an, der war lustiger.
Und jetzt halt eben wieder Scary Movie im Kino. Ich muss ja wirklich sagen, also bei so einem Film ist es ja auch oft so, dass dann die besten Gags im Trailer sind und ich musste wirklich nicht ein einziges Mal lachen im Trailer. Und das sind keine guten Voraussetzungen. Für Scary Movie, der natürlich ebenfalls ab dieser Woche in allen Multiplex-Kinos startet. Wer da irgendwie was, eine Alternative braucht zu Masters of the Universe, um sich ins Dunkle zu bewegen, des großen Multiplex-Kinos, die gut klimatisierten Säle, der kann das ja tun. Ja. Aber bei Masters sitzt er zumindest länger drin.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommen jetzt auch im Laufe der Sendung noch ein paar Tipps, die sich eher lohnen.
Jeden.
Definitiv, bestimmt.
Der kleine Lies-mich-Verlag aus Leipzig hat eine ziemliche Sensation gelandet. Es ist ein Ein-Mann-Verlag, der hier in Leipzig aufgemacht hat, von einem ja durchaus auch Literaturredakteur, und der wurde von vielen angesprochen, ja, ob sie nicht vielleicht irgendwie seine Bücher, also ihre jeweils Bücher quasi veröffentlichen und verlegen können. Könnte, also er quasi, der Carsten, und er hat den Lies mich Verlag gegründet hier in Leipzig und damit mit Sommer auf Asphalt in dieser Woche tatsächlich einen Kinostart, denn sein Roman, den er dort veröffentlicht hat, nicht sein eigener, Pedalpilot 02 heißt der, ist jetzt verfilmt worden als Sommer auf Asphalt, und das ja mit einer durchaus illustren Besetzung, Marla Emde in der Hauptrolle und Christoph Maria Herbst. Und ihr habt ihn euch angeschaut.
Genau.
Der erste Sommerfilm für heute.
Ja, ich war angetan.
Ich
war
auch.
Positiv überrascht. Mhm. Ich hatte Christoph Maria Herbst macht queeres Kino nicht auf meiner Bingo-Karte für dieses Jahr, aber umso besser.
Ja, also auch mal angenehm, Christoph Maria Herbst Schauspielern zu sehen. Also ich meine, klar, er ist halt Stromberg auch, aber da ist er halt irgendwie immer Stromberg. Und in anderen Filmen ist er immer irgendwie Christoph Maria Herbst, der mit Wortwitz Leute belehrt. Aber da war er wirklich sehr sehenswert. Also
genau, hat emotionale Tiefe, ist ein sympathischer Charakter, um uns storymäßig reinzubringen. Ja, wir begegnen einer jungen Fahrradkurierin, die so ihr Leben lebt in der
die macht
Hamburg.
Ihr Ding. Genau.
Genau.
Die hat sich mit ihrem Dasein arrangiert und ist Fahrradkurierin.
Genau, und dann ist plötzlich ihr Vater da, kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Sie hat einen Unfall, wobei sie sich den Arm anknackst, stellt sich auch raus, sie ist schwanger, und ihr Vater geht dann los und übernimmt ihre Stelle als Fahrradkurierin und muss sich dann mit ihren alternativen Freunden arrangieren, obwohl er halt einfach so ein bodenständiger Typ aus der Provinz ist vom Auftreten. Und er lässt sich da auf die Lebenswelt seiner Tochter ein und wird Teil von ihrem Leben wieder, nachdem sie durchaus, so wirkte es, entfremdet waren zuvor. Aber es passieren halt auch weitere Dinge und schlechte Nachrichten. Und es ist ein Film, bei dem es sich auf, ich würde so tragikomische Weise um Erwachsenwerden, Elternschaft, Geburt, Tod, Schwangerschaft und so etwas geht. Und da werden eben auch die teilweise etwas traurigen Aspekt dieses Ganzen nicht ausgelassen. Also gibt da auch Krebsdiagnosen als ein Thema. Es wird über bei der Schwangerschaft auch darüber im Grunde diskutiert, ob Abtreibung eine Option ist. Also ein Film, der eben auch das Drama nicht auslässt. Und ich finde es auch gerade in der Gleichzeitigkeit, die da passiert, irgendwo glaubhaft. Und die Figuren haben alle ihre nervigen Seiten, muss ich schon zugeben, aber doch am Ende liebenswert.
Ja, genau. Als ich den Film begonnen habe, dachte ich so, oh, die sind aber anstrengend, die Leute. Reden Leute noch so mit Digi und so? Da dachte ich, oh, das ist ganz schön überzogen. Aber am Ende, wenn man dann die Leute dann doch im Laufe des Films und mit ihren Beweggründen und ihren Biografien kennenlernt, dann passt das irgendwie auch alles wiederum zusammen. Ja. Und es ist wirklich, also ich würde sagen, Film aus dem Leben. Ne? Der erzählt einfach eine Geschichte, die so passieren könnte aus dem Leben.
Ja, und ich habe mich in meinem Hamburg wiedererkannt. Selbst Heinz Strunk kommt kurz vorbei, macht eine Gastrolle. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist die queere Repräsentation. Weil hier, Liz, unser Hauptcharakter ist bi, und das wird einfach so. Also es wird nicht groß als eine Riesenszene aufgemacht, sondern wir erfahren das einfach über ihre Figur, und sie lebt offensichtlich in offenen Beziehungen, und auch das wird einfach als eine emotionale Realität dieser Figur präsentiert. Wir kriegen jetzt nicht die großen, ja, und so handeln wir aus, wie wir das zusammen jetzt machen mit Familie und so. Da passiert viel einfach so nebenher und nicht im Dialog, aber es wird eben auch nicht als der Quell des Dramas gemacht. Es ist kein Film, wo es um Eifersucht geht, sondern man kriegt hier eben eine queere und polyamore Lebensrealität präsentiert und das eingebettet in einen Film, der auch eben über Familienbilder und dergleichen und emotionalen Halt und Supportsysteme geht. Und das fand ich wirklich positiv, und das ist was ich im deutschen Kino eigentlich, glaube ich, seltenst so gesehen habe, obwohl Berlin so den Ruf als Hauptstadt der Polyamorie hat. Das deutsche Kino ist da doch sehr monogam unterwegs, wenn es Sachen thematisiert. Und das fand ich dann einfach so in der, einfach darin, wie casual und selbstverständlich es ist und in dem Film, wo es nicht darum geht, kommt eben Queerness und offene Beziehung vor, fand ich es wirklich, ja, gut empfehlenswert. So mein, ja. Der geheime Pride-Tipp.
Genau, also den muss ich auch wirklich aussprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, den Film zu gucken und war unterm Strich wirklich sehr, sehr zu empfehlen und sehr sehenswert. Den könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich habe am Ende 2 Taschentücher verbraucht, weil es dann doch sehr nochmal ins Herz geht.
Ja, wir haben ja schon gesprochen. Es gibt viele emotionale Themen, ja. an die man sich andocken kann. Und ja, ich habe mich letztlich auch gefreut, war emotional berührt. Das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Ja.
Mhm. Also, 2 Taschentücher von Aki für Sommer auf Asphalt, die Verfilmung des Romans Pedalpilot Doppel 2 von Wolf Schmidt. Und den gibt es auch am Ende der Sendung noch zu gewinnen. Hier natürlich bei uns von Simon Ostermann, der hat ihn gedreht, den Film, der ab dieser Woche zu sehen ist. Danke euch beiden.
Gerne.
Und vielen lieben Dank, Aki. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Aki ist raus.
Ich bin raus, ich gehe zum Klassentreffen. Tschüss, Leute.
Viel Spaß, auch schön.
Aber schade, da kannst du auftrumpfen, wenn du hingehst und sagst, ja, ich komme gerade aus dem Radio.
Genau, habt ihr nicht gehört.
Ja, genau.
Genau.
Tschüss.
Ja, hoffentlich bessere Filme auf jeden Fall dort. So, und wir machen direkt mit Sommerkino weiter, denn du hast dir einen Sommer in Paris angeschaut.
Absolut, Sommer ist die bisexuellste Jahreszeit offenbar.
Okay, offensichtlich. Was gibt's zu sagen? Der Film lief er denn nochmal? Der lief in Cannes, glaube ich, ne?
Möglich.
Ich glaube, Cannes irgendwie, ich gucke gleich nochmal nach. Er spielt auf jeden Fall in Paris während der Olympischen Spiele.
Genau, und gespielt von Blandine Mardic, deren Ding das zu sein scheint, Figuren zu spielen, die, wie sie selber heißen, ihren Urlaub nicht genießen, geht nach Paris, möchte eigentlich Schwimmwettbewerbe ansehen, ihr Ticket ist aber ein Scam und deswegen kommt sie gar nicht rein und dann zieht sie so durch Paris und erlebt eine Enttäuschung nach der anderen, schlägt bei ihrer Schwester oder beziehungsweise Halbschwester, die sie seit vielen Jahren nicht gesehen hat, auf und deren Ex ist engagiert in Anti-Olympia-Aktivismus, wo er sich für die ganzen vertriebenen Leute, die Obdachlosen und dergleichen, die unerwünschten, die nicht mehr zu sehen sein sollen in Paris, einsetzt und Demonstrationen dagegen macht und das kriegt sie so mit. Die Schwester und er, also dieser Aktivist, haben ein Kind, wo Blandine dann auch so eingespannt wird, sich um dieses Kind zu kümmern, weil sie ist ja gerade schon mal da. Und so erlebt sie dann da ihre Tage in Paris, ihren einzigen Urlaub. Und es ist eigentlich die ganze Zeit Stress und man merkt, sie ist überlastet von der Menge an Menschen, was wir aber als Beobachtende mitkriegen. Also für uns ist es nicht so belastend als Zuschauende, weil der Film eben das nicht inszeniert als eine komplette Überlastung mit sehr, sehr viel Reizen, die auf einen einfluten, sondern eben eher so typische Bilder aus einer Stadt und Masse und so. Und wir erleben es halt an der Reaktion und an dem Spiel, dass sie davon überfordert ist. Und das macht sie halt auch wirklich, wirklich gut. Also die ganze Zeit halt so eine, ja, gestresste Körperhaltung so einen leicht eingezogenen Kopf, als würde sie gleich erwarten, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und sie schleicht da oder schlurft mit spürbarem Unwohlsein durch die Gegend, ist verletzt und verletzlich und das merkt man. Und die Einsamkeit in der Massenveranstaltung kommt halt auch rüber, eben durch diesen Fokus auf diese eine Figur, die einfach sehr, sehr normal aussieht und wirkt. Und wir erfahren dann immer mehr Tiefe, wobei sie eben wirklich Probleme hat zu merken, wo ist Distanz und wo ist Nähe sinnvoll. Also sie erzählt irgendwelchen fremden Leuten ihre großen Probleme und ihre Lebensgeschichten teilweise und kriegt es dann nicht hin, eine engere Beziehung zu ihrer Familie oder so etwas aufzubauen. Aber ja, wir erfahren dennoch viel über diesen Charakter und auch darüber, wie eben, ja, so Olympia der Stadt auch nicht das Geilste ist. Das ist so also eine Nebenbotschaft, die da mitgeht und ist, glaube ich, ein Film für Introvertierte, die sich da wiedersehen können in dieser Figur. Das würde ich jetzt mal vermuten. Oder eben ein Blick in eine Person, die, ja, oder eine gute Charakterzeichnung auch von einer Person, die nicht für große Ereignisse gemacht ist und die trotzdem besucht.
Mhm. Hatte auch viel Gutes von gehört. Der Film lief in der Reihe Encounters im letzten Jahr. Oder nee, Perspectives war es. Da hieß sie noch Perspectives, glaube ich. Oder alles andersrum. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall diese Nebenreihe, wo Erstlingswerke interessante laufen von Regisseuren und Regisseurinnen im Rahmen der Berlinale. Da hatte er seine Premiere im letzten Jahr. Der Film von Valentin Kadic. Der Film ist ihr Debüt nach einigen Kurzfilmen, die sie gedreht hatte. Ja. Und ja, vielleicht auch erwähnenswert natürlich noch die Hauptdarstellerin, die tatsächlich Blondine heißt.
Genau, das war durch die.
Ja, genau. Ja. Blondine Madej, hier also ebenfalls zu sehen in der Hauptrolle. Und der Film läuft ab dieser Woche. Ein Sommer in Paris heißt, wie heißt der nochmal im Original? Der heißt, glaube ich, auch so ähnlich, ne?
Im Englischen heißt er That Summer in Paris, aber...
Le Rendezvous de l'été, genau, also das Treffen in Paris. Im Sommer, meine ich, das Treffen im Sommer,
so ist es. Richtig, genau. Wobei sie eben, ja, es ist tatsächlich Treffen und Begegnung und keine Rendezvous. Es ist ein, also Blondine ist eine Bifigur, aber sie hat keine On-Screen-Beziehung. Also es ist ein queerer Film ohne Liebesbeziehung, was auch selten genug ist.
Ja. Ein Sommer in Paris, eine Empfehlung auf jeden Fall. Vielleicht bisher der beste in dieser Woche.
Ich würde sagen, ich fand den Asphalt tatsächlich besser.
Ah, also okay, alles klar, gut. Schön. Also Sommerfilme ruhen in dieser Woche. So, dann holen wir den Flo mal wieder rein gleich, hören aber zwischendurch noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Masters of the Universe und hier die Version von The Darkness mit Brian May.
Ich bin der Danny Wilde, der immer zu den Partys eilt. Ich küsse euch das Brustbein, Lord.
Jo, kommen wir zu einem weiteren Film, der in dieser Woche startet und den ich aus der grundsätzlichen Voraussetzung, vor allen Dingen seiner Namen, schon auf jeden Fall auch sehr interessant fand. Auf der einen Seite haben wir Jan Komasa, den Regisseur von Corpus Christi, einem sehr gefeierten und vielfach prämierten Film, der sich auch sehr kritisch mit der katholischen Kirche auseinandersetzt. Auf der anderen Seite haben wir Stephen Graham. Und Rosamund Pike war es, ne? Oder wer ist? Ja, doch, glaube ich schon, oder? Ja, hallo?
Ja. Andrea Riseborough.
Nein, Andrea Riseborough, sorry. Die beiden quasi in der Hauptrolle in der ersten, im ersten englischsprachigen Film von Jan Komasa, dem tschechischen Regisseur, dem polnischen Regisseur. Good Boy ist der deutsche Titel. Aber es ist nicht Good Boy, sondern ein anderer Good Boy.
Es ist die Good Boy, nicht Norwegen Hund Good Boy, sondern ja.
Genau. War der Anniversary letztes Jahr nicht auch auf Englisch? Der hat noch diesen Anniversary-Film letztes Jahr gemacht, der bei uns hieß ja auch so, The Change, glaube ich, hieß der bei uns. Ich meine, wenn ich da lese, Kyle Chandler, ist das auch vermutlich eher englischsprachig.
Der war englischsprachig,
sorry, Deutsch, The Change.
Ja, okay, gut, alles klar. Den habe ich nicht gesehen und nicht wahrgenommen, deswegen.
Aber er bewegt sich weiterhin im Raum düsterster Satire hier mit dem guten Jungen.
Genau. Good Boy oder auch Heel im Original. Oder wie hieß der deutsche Untertitel? Hast du den gerade parat?
Ich glaub, das musste ich genauso nachschlagen wie du.
Warte, wir wollen nur sein Bestes. Genau.
Wir wollen nur sein Bestes, ja.
Das ist dann wirklich einmal komplett ausformuliert, was der Film dir relativ früh erzählt. Denn wir folgen Tommy am Anfang des Films, einem, wie alt wird der sein, irgendwie so zwischen 18 und 24 oder sowas.
Ja, sag ich mal. Gen Z.
Irgendein Gen Z-Boy, der irgendwie Bock hat auf Frauendrogenparty und dem man so eine Nacht mitkriegt, wie der sich da einfach wie die Axt im Walde verhält auf einer Partytour irgendwie mit seiner Freundin, die warum auch immer bei dem bleibt erstmal. Checkt man auch nicht so richtig, weil der Typ einfach ein großes Arschloch ist.
Klar, es ist halt im Grunde ein Prank-Streamer, der mit seinem scheußlichen Verhalten so einen Lebensunterhalt hat.
Genau, und dann halt eben sich zusäuft, irgendwie alle möglichen Substanzen in den Körper ballert und da irgendwie in Anführungsstrichen Spaß mit hat, irgendwie Leute anpisst nachts so ungefähr.
Ja.
Literal auch.
Ja.
Und der wird von Stephen Graham, von der Straße weggeschnappt.
Genau.
Mehr oder weniger entführt und wacht dann einfach mit einem Halsband und angekettet an der Wand im Keller wieder auf.
Genau, wo ihm auf VHS seine eigenen Streams, seine Untaten vorgeführt werden. Also wir begeben uns sofort in so eine surreale Konstruktion, wo eben eine scheinbar normale Familie, eine Familie, die sich den Anschein von Normalität fast zwanghaft gibt, eben einen Rowdy gefangen genommen haben. und sich vorgenommen haben, den zu disziplinieren und zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft zu machen. Und dabei spielt halt dieses Angekettetsein als Symbol immer wieder eine Rolle. Das zieht sich so durch. Die Kette wird nur länger, aber er bleibt angekettet im Grunde. Das ist so ein Ding. Sie bauen dann so ein richtiges Schienensystem, mit dem er sich durchs Haus bewegen kann, nachdem er verdient hat, sozusagen aus dem Keller rauszukommen. Irgendwann wird er auch halt mitgenommen, angekettet irgendwie auf ein Picknick und solche Sachen passieren da. Also er bleibt angekettet, bekommt aber immer mehr so Freiheiten, je mehr er sich dem Anschein der Normalität dieser Familie unterwirft. Und er tut das halt auch so wie die Zeit. Er lässt sich von denen prägen.
Ja, er lenkt ein, er lernt. Er lernt, ein guter Mensch zu sein, er wird der Good Boy und hört drauf, was die Leute sagen, denn man muss natürlich alles genauso machen, wie die in Anführungsstrichen perfekte Familie aus dem Vorort da das einem vormacht.
Ja, und dass man merkt, dass das alles Fassade ist und das auch von Stephen Graham sehr, sehr gut gespielt, der halt Perückenträger ist in diesem Film. Also Stephen Graham hat ja an sich volles Haar, aber hat sich das abrasiert, um den Perückenträger zu spielen in diesem Film. Und macht viel mit der Körperhaltung und lässt immer wieder so einen Akzent der Unterschicht durchscheinen. Ich habe jetzt halt englische Sprachversion schon geschaut. Ich weiß nicht, wie sehr diese subtilen Soziolekt-Klassendifferenzen durchkommen. Aber man merkt, dass es jemand, der auch sich den Anschein der Oberschicht oder der Bourgeoisie gegeben hat, indem er das Äußere erfüllt, indem er diese halt eine sehr gemäßigte Körperhaltung bewusst einnimmt, bis dann doch irgendwie Aggressionen aus ihm rausbrechen immer wieder. Also auch der ist jemand, für den das nur eine Fassade ist, die er gelernt hat zu performen.
Ja, für den kommt dann nur immer wieder, also ich glaube, wir kriegen auch viel mit durch die Augen der Haushälterin, die eben in diesem Haus angeheuert wird. Und da scheint dann auch immer wieder das durch, so dass nur die weiße Vorortsfamilie so ungefähr zählt. Denn der wird dann immer mal wieder auch damit gedroht, dass wenn sie hier nicht spurt, dass sie einfach des Landes wieder verwiesen werden kann, weil sie halt anscheinend illegal irgendwie im Land ist, weil sie geflohen ist vor irgendwelchen Gangstern oder halt. Ich glaube, man so richtig erfährt man es nicht 100%.
Nee, aber.
Aber auf jeden Fall ist sie halt aus ihrem Heimatland, irgendwie Osteuropa, ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, was es genau war, geflohen, um da eben was Besseres zu finden auf dieser Insel. Und das ist dann auch direkt so, wir wollen zwar Leute zum Besseren erziehen, aber selber drohen wir Leuten einfach auch mehr oder weniger Gewalt an, damit sie tun, was wir wollen, was dann schon viel aussagt einfach über ihn selbst.
Ja, im Grunde ist es halt hier die, die Nuclear Family ist im Grunde durch Trauma-Bonding aneinander gehalten. Und die Kette wird nur immer länger, aber man ist daran gefesselt. Und der Film ist eine sehr düstere Satire, die eben ich würde sagen, fast zynisches Ende nimmt und eben eine sehr düstere Weltsicht proklamiert.
Ja, ich weiß nicht, das Ende hat für mich einfach, glaube ich, lange Zeit irgendwie eine halbwegs gute Zeit mit diesem Film und war auch schon so, ich finde das irgendwie ganz interessant, was da gemacht wird. Aber muss zugeben, dass dieses Ende für mich sehr viel davon mit dem Arsch eingerissen hat, sage ich mal.
Ich fand es schlüssig.
Keine Ahnung, ich fand das nervig und doof tatsächlich und irgendwie auch ein bisschen billig tatsächlich. Ja. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass da irgendwie ein bisschen mehr passiert, weil so habe ich das Gefühl, dass einfach sehr viel auf der Stelle treten dadurch da ist und sich dann diese 110 Minuten dann doch auch irgendwie ein bisschen ziehen und nicht so richtig wohin führen und der Film für mich keine richtige Pointe gefunden hat.
Ja, hätte auch 90 Minuten sein können.
Deswegen bin ich eher mit einem schlechten Gefühl aus dem Film raus und war halt nicht unbedingt begeistert. Ich würde jetzt nicht sagen, braucht man gar nicht gucken oder so. Das kann man schon gucken, das ist schon was. Aber
es ist halt eine, anders. Es ist eine interessante Konstruktion, die da gemacht wird. Die meisten spielen gut da drin, also eigentlich alle Beteiligten spielen gut. Stephen Graham nochmal eben mit so einem All-In-Performance für. Ja,
ich glaube, das hat für mich auch viel gerettet, dass da einfach die Performance ist einfach, also gerade eher sehr, sehr rausstechend, finde ich.
Ja, Anson Boone muss ja auch funktionieren, aber es ist ein. Ist ein Feel-Bad-Film, der ein Feel-Bad-Film sein will. So dieses, also es ist ein Film, wo man das Gefühl hat, der Autor sagt schon, ich möchte, dass euch das Lachen im Halse stecken bleibt und das ist die ganze Konstruktion. und kann auch funktionieren, wenn man da mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Das ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad gewollt, aber wenn das schlechte Gefühl ist, ja gut, das ist eine Aussage, die ich mir halt auch denken kann. Da habe ich jetzt die so wenig Überraschung erlebt. Dann ist es natürlich auch wieder nicht ganz so gelungen. Also ich weiß halt nicht, ob ich auf der gesellschaftlichen Analyseebene hier mitgehe, was der Film sagt, aber eben diese Themen von ja, Patriarchat oder dieses Familienbild und Civility sind ja im Grunde ein Kult in dem, und sind Trauma-Bonding, Sachen, wo man Leute ja indoktriniert, indem man ihnen Gewalt antut und ihre Position ist am Ende, dass sie anderen Gewalt antun dürfen und das für legitim halten und prinzipiell hätte das auch eine Kette sein können, wo sozusagen, also eine Kette von Ereignissen, wo hier, dem Stephen Graham Charakter ist im Grunde dasselbe passiert, nur durch die Gesellschaft und er macht es jetzt sozusagen contained, also er reduziert es auf sein eigenes Haus und macht Dystopie in seinen eigenen vier Wänden.
Ja.
Ja, das ist der Film. Ja.
Kann man machen, wenn man möchte.
Genau.
Ich glaube, Fans von Stephen Graham allgemein können da auf jeden Fall unbedenklich, würde ich fast zugreifen. Ja. Ob einem das alles drumherum dann gefällt, ist dann trotzdem, finde ich, muss nicht unbedingt, aber zumindest, wenn man Bock hat, Stephen Graham da in einer ausüfernden Rolle zu sehen, wird man da auf jeden Fall zufriedengestellt.
Genau. Handwerklich gut gemacht. Beleuchtung, die von der Kälte des Kellers zur Wärme von scheinbarer Familie hochgeht, alle haben ihren Job verstanden, alle haben es gemacht. Empfehlung würde ich sagen für Freundinnen von so abseitigen Komödien, Leute, die den schwarzen Humor bis ins Extrem sehen wollen, die können sich das gut anschauen oder die eben einen weirden Film zum drüber reden haben wollen. Und damit in dieselbe Kerbe wie der andere Good Boy.
Zumindest der eine andere Good Boy.
Ja.
Genau. Ab sofort auf jeden Fall zu sehen ist Good Boy oder The Good Boy. Haben sie zumindest noch ein The bespendiert hier. Da könnt ihr also ab diese Woche hin. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Film, der auf jeden Fall das Attribut des längsten der Woche trägt, trotz Masters of the Universe. Es geht immer noch länger in jedem Fall. In dieser Woche ist der Film mit dem kürzesten Titel der längste. Und ich fand es ja auch ganz witzig, dass du hier den Ein Sommer in Paris gesehen hast mit 77 Minuten.
Ja.
Und dir mit 185 Minuten Dao gegeben hast.
Ja, also die beiden Extreme. Das fühlte sich aber länger an.
Ja, durchaus. Das liegt aber daran, dass Dao eigentlich grundsätzlich es dem Zuschauer nicht leicht macht. Also ich habe mich auch da hingesetzt und habe mir den angeschaut und dachte mir, okay, lässt du dich jetzt drauf ein, 185 Minuten hast du vor dir. Da müssen wir jetzt mal durch und das ist ja auf jeden Fall, ne, wenn man so einen Film macht, der so lang ist auch, dann das ist ja erstmal ein Statement, was man hier in den Raum stellt quasi, ja. Etwas, woran sich der Film messen muss in jedem Fall. Und dann macht es der Film einem zunächst einmal so schwer wie irgend möglich eigentlich.
Er fängt mit seinem eigenen Making-of an.
Genau, was, mit dem Casting seiner Hauptfiguren.
Wie prätentiös kann man sein? Das ist wirklich kompletter Disrespekt für meine Zeit. Die vierte Wand wird eingerissen und dann reden da Leute, ja, sie reden einfach so über das Casting. Vielleicht ist es auch milde interessant, wenn ich den Film schon kennen würde und interessant fände.
Na, sie reden ja auch und das wiederum, da dachte ich mir dann, okay, das könnte jetzt wirklich interessant werden. Sie reden ja eben auch über ihre Erfahrung als Migrantinnen.
Ja, ja.
Ne, in Frankreich.
Ja.
Und das legt natürlich hier das Thema schon mal vor, denn es geht um die Diaspora, um die afrikanische Diaspora in Frankreich und es geht um Familie, es geht um Kultur und Traditionen und wenn wir dann tatsächlich mal loslegen mit diesem Film und auf die Reise gehen, befinden uns an zwei verschiedenen Orten und zwar sind die lose, also vollkommen ohne Hintergrund eigentlich miteinander oder nebeneinander gestellt eigentlich mehr oder weniger. Mhm. Auf der einen Seite eine Totenfeier in Guinea-Bissau und auf der anderen Seite eine Hochzeit in Frankreich.
Genau, das ist halt im Grunde zwei Zweige derselben Familie, die halt über eine Figur verbunden sind, die bei beiden anwesend ist.
Ja.
Ja, und die kriegen, also wir kriegen diese Rituale gezeigt, wir kriegen diese Familienkontexte gezeigt und es fühlt sich an, als würde man, also ein bisschen so, als würde man eben das Hochzeitsvideo anderer Leute oder eben so, dass die Urlaubsbilder, die Dias anderer Leute angucken. Also ich hatte so die Begeisterung von, ich bin zu einer Diashow eingeladen.
Da würde ich ja vielleicht, was das Hochzeitsvideo anbetrifft, noch mitgehen, denn tatsächlich fand ich eigentlich auch, so viel beizutragen zum Film hat jetzt die Hochzeitsebene nicht unbedingt, außer dass sie natürlich nochmal die Hauptfigur, um die es hier geht, vertieft und ihre privaten und persönlichen Hintergründe. Aber was die Sequenzen anbetrifft, die halt eben in Guinea-Bissau spielen, da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, dass ich hier in eine Kultur eintauche und halt irgendwie etwas sehe bei einer Situation, bei einem Rituell, beim Ritual halt irgendwie dabei bin, ja, wo ich normalerweise halt draußen stehen würde.
Das ist tatsächlich wahr. Es hat dokumentarischen Wert. Und ich glaube, einen Dokumentarfilm zu drehen über westliche und afrikanische Rituale, nämlich die Hochzeit ist ja auch voll von Ritual. Mhm. Das wird ja da auch gezeigt von, also der Film stellt Rituale gegenüber und auch Familiensysteme und dergleichen. Und Rituale im Westen sind halt sowas wie hier Autokor so bei einer Hochzeit und Hupen oder beim Fußball wählen. Das sind halt so Sachen, die da gezeigt werden und kontextualisiert mit eben den Ritualen, die da in Bissau bei diesem Dorf üblich sind. Mhm. Und das war, glaube ich, auch der interessantere Teil des Films. Es ist halt nur, ja, auf eine Weise präsentiert, wo ich sage, ich fühle mich als Zuschauerin in meiner Zeit nicht respektiert und ich fühle auch, dass es kein klarer Film ist, der irgendwie weiß, was er will.
Ja.
Es sind Aspekte drin, es sind halt so, es werden Leute reingebracht, die was zu erzählen haben aus ihrem Leben. Es werden diese Rituale aufgenommen auf eine Weise, dass, wie sie halt sehr, sehr echt sind und von eben auch Laiendarstellenden, die das einfach ja präsentieren, wie es bei ihnen halt so stattfindet. Das sind schon coole Bilder und wahrscheinlich ist das irgendwann mal anthropologisch interessant, dass das aufgenommen wurde in diesem Film. Aber wenn das der Zweck war, dann ist alles andere drumherum halt ja Schnickschnack, der da dranhängt und Guinea-Bissau ist eine Kultur, die wir alle nicht so kennen und deswegen geben wir Leuten, die in dieser Kultur drin sind, jetzt mal eine Stimme und zeigen Sachen und sprechen verschiedene Themen an, die das geprägt haben. Das hat letzte Woche I Only Rest in the Storm, auch 3 Stunden lang, aber 3 Stunden, die man gut aushalten kann, die verfliegen, hat das einfach auf eine Weise gemacht, die ich so viel besser gelungen fand. Und das ist vielleicht unfair DAO gegenüber, aber wenn es 2 Filme gibt, die so ähnlich sind mit demselben Schauplatz und denselben Themen von Postkolonialismus, dann bietet sich der Vergleich halt an. Und ich muss auch sagen, ich habe DAO durchaus geguckt, weil ich eben I Only Rest in the Storm gesehen habe und das jetzt noch eine andere Perspektive dazu gewinnen wollte. Mhm. Und ich habe jetzt, Ich finde I Only Rest in the Storm jetzt besser, weil ich gemerkt habe, wie elegant dort zum Beispiel diese Informationen eingebunden wurden oder Leute aus Guinea reden durften, während hier das alles irgendwie dilettantisch gezwungen für mich wirkt. Plus I Only Rest in the Storm hatte einen sehr guten Soundtrack, der sich gut anhören ließ. Und hier kriegen wir einfach Genres, wo man schon merkt, so, eigentlich habe ich keine Lust, das zu hören. Weil wir kriegen Klavierimprovisationen unter Gespräche, unerträglich teilweise, Saxophonimprovisation, Smooth Jazz, Fahrstuhlmusik, Weltmusik, also alle halt so Sachen, so fast wie richtige Musik, nur nerviger. Und das dudelt da unter alles rund. Diese Klavierimprovisationen haben mich ab der 2. Stunde habe ich da echte Aggressionen gegen die Musik entwickelt. Und ich hätte, während die Schauspieler für alles Rechenschaft ablegen, hätte ich sehr gerne die Person, die diesen Sound gemixt hat, die hätte sich mal entschuldigen müssen. Wir haben halt wirklich die klischeehaftesten Doku-Sounds da mit irgendwie rumgerascheln und Füße trampeln und Leute reden unverständlich im Hintergrund, Vögel zwitschern, auf diese Autos hupen, diese ganzen Doku-Geräusche und dann ding, 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 das Klavier drunter und dann setzt noch ein Saxophon ein, wo jemand auch keine Lust hat, das die langsamste, langweiligste Musik, damit es sich einfach noch eine Stunde länger zieht, als es sein müsste. Also der Cutter und der Sound, die haben Rechenschaft abzulegen, die Schauspieler haben nichts falsch gemacht.
Ja, na, es gibt ja auch eben die Feierszenen natürlich, ne, wo viel gesungen und getrommelt wird und das ist ja in jedem Fall dann vielleicht auch eine ganz gute Alternative. So, ja. Ich muss sagen, ich bin Gloria eigentlich ganz gern gefolgt, so, weil Gloria, also wir sehen am Anfang das Casting und da stellt sich dann schon raus quasi, dass wir hier, ja, also der Film verwirrt ja auch von Anfang an, ne? Er zeigt halt eben diese Darstellerin der Gloria als eine derjenigen, die da irgendwie zum Casting kommen, aber man merkt halt auf jeden Fall, wenn man sie dann auf der Leinwand erlebt, die kann wirklich gut spielen.
Ja, ja.
Verdammt nochmal. Und dann sind wir auch nochmal verwirrt, weil sie ja eben dann eben mit ihrer Filmtochter, die sie dann ja kennenlernt, die halt eben eine Schauspielerin ist, dann da in dieses Dorf reist. Und dann halt konfrontiert wird auf der einen Seite, also es wirkt dokumentarisch, aber es ist ja nicht dokumentarisch und irgendwie dann doch. Ja, und es ist, also, weil sie geht ja nicht wirklich zurück. So. Also es ist, der Film legt es darauf an, einen zu verwirren in jedem Fall und halt wirklich, ne, du hast ja das Wort sperrig halt immer mal ganz gerne in den Mund genommen. Das kann man hier in jedem Fall auch sagen. So. Es ist halt sperrig einfach. Es ist halt irgendwie, ja, man
richtig.
Kommt da nicht wirklich ran so und das ist keine gute Voraussetzung, sich da wirklich 185 Minuten drauf einzulassen.
Ja, ungerahmt wird auch über häusliche Gewalt geredet, als wäre es was Lustiges. Wir sehen, wie ein Tier geschlachtet wird, also einfach Cannibal Holocaust-artige Produktionsbedingungen abstoßend.
Das fand ich dann auch nicht wirklich.
Es ist einfach ein schlechter Film. Auch wenn er aus Afrika kommt, muss ich kein Mitleid haben. Es ist einfach ein schlechter Film.
Ja.
Es sind 3 verschwendete Stunden. Schlechteste Filmmusik des Jahres. Auf gar keinen Fall angucken.
Okay.
Hartes Verdikt hier auf jeden Fall.
Der Regisseur Alain Gomis ist dafür bekannt, in jedem Fall auch Filme zu machen, die vielfach auf Festivals laufen. In diesem Fall war es die Berlinale. Also Félicité hatte er gemacht, La France beispielsweise und Aujourd'hui. Sind alles so Filme, die sich auch mit der afrikanischen Diaspora auseinandersetzen. In der Vergangenheit durchaus mit Preisen bedacht. Hier auf der Berlinale in diesem Jahr nicht. Da lief Dao im Wettbewerb und da waren alle irgendwie ziemlich ratlos.
Ja, ich habe gehört, da sind viele Leute rausgegangen, ja, während er lief.
Das stimmt wohl. Félicité hatte damals den großen Preis der Jury bei der Berlinale gewonnen, 2017. Deswegen halt eben, ne, die Tradition verpflichtet und er wurde dann wieder eingeladen in den Wettbewerb. Ja. So, ihr Lieben, dann lasst euch und uns noch ein bisschen hier auf die Filmstarts der Woche schauen, die sonst noch so anstehen. Was haben wir denn da Schönes? Die französische Komödie der Woche ist dabei, Ab durch die Mitte mit Vollgas durch Paris. Ja, Christian wohl. Clavier in einer Chaos-Komödie. Wir erwarten nicht weniger von ihm.
Klingt nach dem üblichen Christian Clavier Komödien-Schmutz oder so. Ja, da könnt ihr hingehen, wenn ihr Bock habt. Da gibt es dann Christian Clavier, der irgendwie wahrscheinlich wieder Culture Clash-mäßig einmal nachts durch Paris oder nach Paris eiert und was weiß ich, wahrscheinlich jedem einen mitgibt und selber ganz arg weint, wenn man irgendwas gegen ihn sagt oder so. Falls ihr Bock habt, juhu.
Das, ja,
ist so viel Begeisterung habe ich dafür.
Genau. Das ist das. Dazu. Dann gibt es ab dieser Woche einen Dokumentarfilm zu sehen in den Kinos, der sich durchaus interessant anhörte. Future Council heißt er und die Regisseurin, Damon Garneau, ist hier auf Reisen und zwar mit 8 engagierten Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Welt in einem gelben, mit Biokraftstoff betriebenen Schulbus quer durch Europa. Die Gruppe sucht nach konkreten Lösungen für die weltweite Klimakrise und fordert die Verantwortlichen heutiger Generationen direkt heraus. Future Council, australisch-neuseeländische, glaube ich, Co-Produktion 2024 zu sehen in den Kinos ab dieser Woche. Ich verstehe Ihren Unmut, lief auch auf der Berlinale in diesem Jahr und zwar dort ebenfalls in dieser Nebensektion des Perspectives Encounters. Encounters war es früher, es Perspectives ist es jetzt. Da sind halt interessante Erstlingswerke zu sehen. In diesem Fall ist es eine, ich glaube, es war eine deutsche Produktion, glaube ich, ne?
Es ist ein
ja, deutscher Film, genau, richtig. Ja. Von Kilian Armando Friedrich und er begleitet hier die Managerin einer Reinigungsfirma, die in Schwierigkeiten gerät, als sie Mitarbeiter eines Subunternehmens abwerben will. Sie muss die Partnerschaft durch Wiedergutmachung retten. Der Film, ich verstehe Ihren Unmut, vielleicht dann nächste Woche ein Fall für den Nachstart. Und dann ein Film, den ich noch entdeckt hatte, The New East.
The West, East of the Wall.
Ja,
genau. Auf jeden Fall spielt in North Dakota, um nochmal eine Himmelsrichtung reinzubringen. Geht um eine Familie, die da im Grunde so eine Farm übernimmt und außenseiterig unterwegs ist, wie es scheint.
Ja. Gut, könnt ihr jetzt sehen, im Pushkino läuft der Film an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag und am Dienstag dann auch nochmal. Also das ebenfalls ein Kinostart diese Woche. Und das waren sie, die Starts der Woche. Wir machen noch ein kleines bisschen Musik, würde ich sagen, aus dem Soundtrack zu He-Man, Masters of the Universe, A Job for He-Man. Der Flo reckt die Faust in die Höhe, das seht ihr jetzt nicht.
Let's go, mehr He-Man.
Yes, let's go, mehr He-Man. Hier ist The Sword of Power. Und gleich gibt es dann noch ein paar ja, DVDs und Blu-Rays zu gewinnen und anderes. Bis gleich. Ja, Daniel Pemberton's Score hier aus Masters of the Universe und wir sind fast am Ende und damit kommen wir gleich zum Filmriss Filmquiz und haben noch ein paar DVDs und Blu-Rays für euch, die frisch erschienen sind und die es zu gewinnen gibt. Ein bisschen Liebe für Marty Supreme. Ich weiß, von euch kann ich die nicht erwarten.
Oder? Ich möchte sagen, er ist diese Woche abgelöst worden als mein unangenehmstes Filmerlebnis des Jahres.
Gut, dass wir die Top Ten nicht machen in diesem Jahr.
Kann man schon auf jeden Fall gut machen.
Ja.
Kann man schon auch eine gute Zeit mit haben.
Fand ich auch. Also es ist ein guter New York-Film gewesen. Timothy Chalamet spielt fantastisch und das, die Musik ist auch gut. Josh Sustis, Marty Supreme, der große Erfolg für Tobis auf jeden Fall in diesem Jahr. Sicherlich ja einer, der auch nochmal uns begegnen wird unter den Filmen des Jahres. Marty Supreme gibt es jetzt bei Tobis als DVD und Blu-ray. Dann, Aki ist leider nicht mehr hier, aber der Dokumentarfilm Triegel trifft Kranach hat dir sehr gut gefallen.
Hat ja auch so. Ja, also das ist halt, man muss sich für Kunstgeschichte interessieren und den Prozess eines Künstlers. Dann kriegt man da wirklich einen guten Einblick, wie eben dieser Triegel arbeitet und das gut gemacht, spannende Dokumentation.
Ja, Triegel trifft Kranach bei Weltkino jetzt als DVD erschienen. Ebenfalls bei Weltkino einer meiner Lieblingsfilme in diesem Jahr definitiv Father, Mother, Sister, Brother, der neue Film von Jim Jarmusch. Nach langer Zeit mal wieder ein ganz toller Film von Jim Jarmusch mit einem großartigen Cast. Und ja, einfach schöne Geschichten, drei Stück in der Zahl über Familie, diese Zweckgemeinschaft und auch darüber, wie ja eben Väter, Mütter, Schwestern und Brüder halt miteinander interagieren und vielleicht auch manchmal gar nicht so viel voneinander wissen. War wirklich ganz wunderbar. Father, Mother, Sister, Brother auf DVD und Blu-ray jetzt bei Weltkino erschienen. Good luck, have fun, don't die. Groß auf der Berlinale prämiert. Also da hat er seine Premiere gehabt zumindest. Sam Rockwell. Die ersten 20 Minuten sind auf jeden Fall grandios. Danach wird es schwieriger, aber alleine die lohnen sich schon. Nicht unbedingt für den Kinobesuch, aber ihr habt ja jetzt die Möglichkeit, ihn zu Hause zu schauen. Good luck, have fun, don't die, ebenfalls als DVD und Blu-ray erschienen und ebenfalls als Blu-ray, DVD und 4K. Jetzt also der dritte Avatar, Fire and Ash.
Ja, also baut euch eine Kinoleinwand zu Hause ein oder sowas und ein ganz dickes Soundsystem, dann kann man sich das vielleicht zu Hause geben. Desto kleiner der Fernseher, desto blöder wahrscheinlich dieser Film.
Genau, desto mehr ist man konzentriert und reduziert auf die Handlung.
Handlung?
Ja, oder kleine Bildschirme direkt vor die Augen halten, so Virtual Reality mäßig, vielleicht hilft ja. Das ja auf jeden Fall. Fire and Ash, also jetzt auch zu haben. Ja, der dritte Teil der Avatar-Filme und da kommt dann ja auf jeden Fall auch noch was. Aber jetzt kommt auf jeden Fall auch noch was und zwar das
Filmriss Filmquiz.
In der letzten Woche gab es hier Flight mit Denzel Washington. Die Notlandung haben wir gehört und in dieser Woche gibt es was Neues und zwar dies hier.
Geht's dir gut?
Ja. Mein Album ist Nummer 1 in Amerika, erneut. Ich bin gerade im Begriff, auf die ertragreichste Tournee der Rockgeschichte zu gehen. Ich persönlich habe einen Anteil von 5% an sämtlichen Plattenverkäufen auf dem gesamten Planeten. Und ich trage den größten der Menschheit bekannten Kopfschmuck. Also ja, es geht mir gut, Bernie.
Früher gab es nur uns zwei und jetzt brauchen wir Busladungen von Leuten für die Musik.
Ratch, Ratch, würdest du nicht lieber einfach nur singen, ohne diesen lächerlichen Glitzerkram?
Ja, nur du selbst sein.
Warum zum Teufel sollte ich das wollen, Bernie? Du würdest mir nicht mit so einer Scheiße kommen, wenn du ein wahrer Freund wärst. Die Menschen bezahlen dich dafür, Reginald Dwight zu sehen. Sie bezahlen für Elton John. Du musst mir nicht erklären, wie ich meinen Scheißjob zu machen habe.
Toi, toi, toi. Du musst dir das nicht bieten lassen.
Oh, schreib die Scheiß-Songtexte, Bernie! Und überlass mir den Rest.
Ja, das war nicht allzu schwer, glaube ich. Deswegen schreiben an
filmriss@popculture.de.
Wenn ihr wisst, was das war, zu gewinnen gibt es in dieser Woche zum Masters of the Universe Freikarten. Wir haben von Panini The Art of Masters of the Universe und das Schwert des Bösen, Comic von Tim Seeley und Freddie E. Williams, dem Zweiten. Aus dem Panini Verlag, Scary Movie 6, da gibt es Freikarten. Sommer aufs Asphalt haben wir den Roman Pedalpilot 02 aus dem Lies mich Verlag für euch. Und es gibt Freikarten zu Good Boy.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist damit am Ende und verabschiedet sich bei euch. Bei der Macht von Grayskull bedanke ich mich bei Flo.
Ciao, Kakao.
Bei Oliver.
Macht's gut, Leute.
The Last Ollie Standing hier quasi. Aki und Oliver sind schon raus. Außerdem ist noch Jasmin hier. Danke dir.
Bye, bye.
Genießt das Wetter und ja, geht ins Kino. Da ist es schön. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Radio Blau, freies, nicht kommerzielles Radio in Sachsen. Ich bin Jonas Neid und ihr hört jetzt.